Fall 30 und Fall 33 aus der Koansammlung Mumonkan. Genau dieser Geist ist Buddha. Daibai fragte Basu, was ist Buddha? Basu antwortete, genau dieser Geist ist Buddha. Als später ein anderer Mönch die gleiche Frage stellte, was ist Buddha? Antwortete Basu, nicht Geist, nicht Buddha. Gestern sprach ich darüber, wie die Übung der Achtsamkeit, also die Achtsamkeitspraxis, zu einer reinen Technik verkommen kann und in unserer marktwirtschaftlich-kapitalistischen Gesellschaft verwurstet werden kann. Heute möchte ich mich mehr mit den inneren Prozessen bei der Achtsamkeitspraxis beschäftigen. Aber zunächst mal zu den beiden Koans. Wir alle wissen, dass Buddha eine historische Person war. Was soll also diese bekloppte Frage, was ist Buddha? Das muss man sich ja mal fragen. Ich meine, wieso fragt er, und zwar zweimal, wieso fragen die zwei Mönche, fragen den berühmten Zen-Meister Basu, der soll über 1000 Schüler gehabt haben. Also warum fragen zwei Mönche, haben nichts Besseres zu tun, diesen berühmten Zen-Meister zu fragen, was ist Buddha? Das ist natürlich ein Symbol. Buddha ist hier als Symbol gemeint, wie wir häufig ja auch Buddha als Symbol benutzen, nicht als historische Person. Die Frage lautet eigentlich, was ist die Essenz von Buddhas Lehre? Oder was ist das Wichtigste an Buddhas Lehre? Was ist die zentrale buddhistische Praxis? Das fragen die beiden Mönche. Und Basu antwortet das erste Mal, genau dieser Geist ist Buddha. Nicht irgendetwas anderes, sondern genau dieser Geist ist Buddha. Das bewusste Wahrnehmen genau dieses Augenblicks ist die Essenz von Buddhas Lehre. Genau dieser Geist ist Buddha, hat vielleicht noch einige andere Schattierungen. Wir wollen es aber heute nur eine Facette betrachten, nur die Facette, nämlich dieses in der Gegenwart präsent sein. Genau dieser Geist ist Buddha, genau dieser Geist jetzt, genau jetzt, das ist Buddha. Also dieses in der Gegenwart präsent sein, die Praxis der Achtsamkeit also, das ist die Essenz der buddhistischen Lehre, sagt Basu. Als Arzt, und ihr wisst ja alle, dass ich Arzt bin, möchte ich das mal unter dem Gesichtspunkt eines Heilmittels betrachten, also eines Medikaments, also Achtsamkeitspraxis als Medikament, was man in der Apotheke oder hier im Zen kaufen kann. Über die Wirksamkeit des Medikaments Achtsamkeitspraxis habe ich ja gestern schon gesprochen. Als Technik als Mindful-Based Stress Reduction von John Kabat-Zinn ist es ja sogar wissenschaftlich untersucht worden, die Wirksamkeit. Also die Wirksamkeit, darüber ist schon genug gesagt und geschrieben worden. Also gehen wir mal jetzt weiter. Ich bin jetzt euer Arzt und verschreibe euch ein Rezept. Da steht dann drauf Achtsamkeitspraxis und dann werdet ihr ganz brav, wie jeder brave Patient, wird sagen, ja, Herr Doktor, genau. Und ihr nehmt das, geht in die Apotheke und kauft das und dann lest ihr den Beipackzettel und da steht dann drauf, in einem von 10 Fällen die und die Nebenwirkungen, in einem von 100 Fällen die und die Nebenwirkungen. Und dann werdet ihr, wie jeder andere brave Patient auch, das Medikament beiseite legen und sagen, so viele Nebenwirkungen, das will ich nicht einnehmen. Und werdet euch fragen, auf die Achtsamkeitspraxis bezogen, gibt es denn überhaupt Nebenwirkungen? Ist das überhaupt relevant? Und das ist, muss ich euch sagen, jedes Mittel, nicht nur jedes Heilmittel, sondern jede Technik, die hilft, die wirklich wirksam ist, hat auch Nebenwirkungen. Eine Technik, die nicht die wirksam ist, muss Nebenwirkungen haben, sie kann sonst nicht wirksam sein. Es muss immer, das zeigt sich eigentlich in allen Techniken, ob man nur psychotherapeutische Techniken nimmt oder irgendwas anderes, es ist immer, man muss immer schauen, was ist die Wirkung, was ist die Nebenwirkung. Also der Beipackzettel ist natürlich meistens ganz klein geschrieben, aber hier wollen wir uns mal mit dem Kleingeschriebenen beschäftigen. Eine unerwünschte Nebenwirkung der Achtsamkeitspraxis, das ist vielleicht, sagen wir mal, vielleicht keine Nebenwirkung, keine richtige Nebenwirkung, aber sie kann zu einer Nebenwirkung werden. Und zwar ist das, dass wir die Möglichkeiten der Achtsamkeitspraxis überschätzen. Und wir dann enttäuscht sind und die Finger davon lassen. Klappt sowieso nicht oder so. Denn wenn man die Achtsamkeitspraxis, wenn man das ganz wortwörtlich nimmt, ohne jetzt tiefer zu schauen, dann könnte man denken, und das denken manche auch, dass es durch die Achtsamkeitspraxis, durch reine Bewusstheit möglich ist, unsere Sinneseindrücke von der Rezeption der Sinneseindrücke zu trennen. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, ist es aber nicht. Es geht darum, es wird angenommen, dass das Achtsamkeitstraining oder die Bewusstseinstraining uns ermöglicht, Sinneseinwirkungen auf uns, auf den Körper, irgendwas, Ohren, Nase, Zunge, Augen, dass diese Sinneswahrnehmung, dass wir die ungetrennt von unserem Verarbeitung und Gehirn wahrnehmen können, und zwar immer. Oder dass es möglich ist, das wirklich in jeder Situation zu schaffen. Wenn das so möglich wäre, dann wäre die Achtsamkeitspraxis das Mittel, um unseren ständig sabbelnden Geist auszuschalten. Dann wäre es ja das Mittel, um wirklich ungefiltert die Wirklichkeit, so wie sie ist, wahrzunehmen. Das wäre ja super. Wenn ihr meine Reden, meine Vorträge gehört habt, werdet ihr wissen, dass ich oft sage, oft gesagt habe, wie wichtig es ist, die reine Wahrnehmung zu üben, ohne zu filtern, ohne zu bewerten. Also immer dieses, es kommt eine Situation, dreimal tief ein- und ausatmen, nicht bewerten, zurücktreten und dann es reagieren. Ist auch 100% richtig, ist alles richtig. Wir müssen uns nur klar machen, wenn wir uns mit der Technik, mit dem Heilmittel Achtsamkeit beschäftigen, müssen wir uns auch klar machen, es hat Grenzen. Oft ist uns das gar nicht möglich, diese ungefilterte Wahrnehmung. Denn auch nicht durch die intensivste Übung, und ich bin mir sicher, auch Hakuin oder Dogen werden nicht immer von morgens bis abends immer ungefilterte Wahrnehmung sein, weil es nicht geht. Denn wenn es das möglich wäre, dann wäre es ja möglich, dass wir wirklich eine Tabula Rasa, eine leere Tafel werden. Oder im Zen sagen wir, oder im Buddhismus sagen wir, dass wir wirklich ein reiner Spiegel sind, der nur zurückspiegelt. Der Geist wäre völlig leer. Das ist im Buddhismus nennen wir dieses Ideal die spiegelgleiche Weisheit. Aber die spiegelgleiche Weisheit ist und bleibt ein Ideal. Das meine ich insofern, sie ist uns nur zu einem bestimmten Grad möglich. Sie ist uns nicht immer möglich. Und oft ist sie uns nicht möglich. Das liegt zum einen daran, dass der Wahrnehmungsprozess so schnell ist, dass selbst das trainierteste Bewusstsein gar nicht das wahrnehmen kann. Ich habe also in meiner eigenen Erfahrung bei meinem Doktorvater, ich habe zwar über was anderes meine Promotion geschrieben, aber er hat sich mit was anderem beschäftigt und ich habe das mitbekommen. Da ging es darum, in einem Bundessurvey hat man so und so viel Zehntausenden Bundesbürgern den Blutdruck gemessen. Und zwar immer so in bestimmten Räumen, ruhig. Die Leute, die Blutdruck gemessen haben, die mussten sich ruhig verhalten. Die haben also, wenn der Proband gekommen ist, gemessen, dann nach 10 Minuten und dann nochmal 10 Minuten, dann ist der Proband wieder gegangen, um eine objektive Messung zu bekommen, die man auch verwerten kann. Und dabei ist herausgekommen, dass ein Mitarbeiter musste gekündigt werden oder konnte nicht weiter beschäftigt werden, weil er hatte rote Haare. Hat sich an alles gehalten, er hatte nur rote Haare. Und der hat immer höhere Blutdruckwerte gemessen als die anderen. Da konnte er nichts dafür. Automatisch, statistisch ist es so, wenn eine bestimmte auffällige Person, ob sie nur irgendeine Auffälligkeit hat, die Blutdruck misst, geht der Blutdruck hoch. Ist unbeeinflussbar. Man hat auch herausgefunden bei dieser Studie, am wenigsten blutdrucksteigernd waren, will ich jetzt niemanden beleidigen oder irgendwie was ein Klischee hervorrufen, aber es ist so, waren ältere Frauen, die so mütterlicher Typ, die haben am wenigsten zu Blutdruckerhöhung geführt. Und die waren am besten geeignet zum Blutdruckmessen. Aber das nur nebenbei. Also man wird sich natürlich fragen, Blutdruckmessen, was hat das nun damit zu tun? Aber es ist natürlich ein Ausdruck dafür, dass ruckzuck passieren irgendwelche Filterung, Bewertung im Gehirn. Wir nehmen etwas wahr, rote Haare, ruckzuck passiert was im Körper, ohne dass wir irgendwie mit noch so einer großen Bewusstheit reagieren können. Zack, ist irgendwas passiert und der Blutdruck steigt an oder wir reagieren. Also da gibt es tausende Beispiele für sowas, wo man einfach ruckzuck reagiert auf irgendeine Situation und es nicht steuern können. Genauso häufig sind Prozesse, dass unsere Wahrnehmung durch unsere Erziehung und Umwelt, durch die gesamten gesellschaftlichen Faktoren, die uns erst geformt haben zu dem, was wir jetzt wirklich sind, dass die uns so geprägt haben, dass wir in einer bestimmten Situation sofort bewerten, sofort filtern, sofort sagen, gut, schlecht oder unerwünscht und erwünscht, das geht so schnell, dass wir mit der größten Achtsamkeit nicht erkennen können, was wirklich passiert ist. Also wir können die spiegelgleiche Weisheit, dieses wirklich im Augenblick sein, in dem Moment gar nicht verwirklichen. Wenigstens nicht im Moment. In der Rückschau schon. Ich glaube, ihr kennt das alle. Diese Situation, wo man nachher sich sagt, wie konnte ich nur so reagieren? Ach so, ja. Vielleicht kann man sich erklären, warum, aber also ich kenne das, was ich regelmäßig, dass ich irgendeine Reaktion habe, wo ich nachher mir erst sage, wieso habe ich denn da so reagiert? Da hätte ich doch viel besser so und so reagieren können, wenn ich wirklich in dem Moment gewesen wäre. Aber das klappt manchmal eben, oder oft klappt es nicht. Da kommt ein anderer, ein Gegenüber und drückt einen bestimmten Psycho-Knopf bei dir, wie so ein Schalter bei einer Stereoanlage, und zack, reagierst du. Und im Nachhinein sagst du, der Schalter, wieso hat er den betätigen können? Ich wollte den schon seit 15 Jahren, will ich, dass da keiner mehr, dass das nicht mehr funktioniert. Aber trotzdem, das ist eben wirklich eine Nebenwirkung von der Achtsamkeitspraxis. Wenn wir uns vorstellen, dass das, wenn wir die Idee haben, das muss immer klappen, das, dann kann ich euch sagen, rein aus wissenschaftlichen Erkenntnissen heraus und aus den Lebenserfahrungen heraus, 100% ist unmöglich. Wir sollten zufrieden sein, wenn wir immer mehr schaffen, bewusst im Moment zu sein. Ob das nun 10% am Tag sind oder 5%, das sind schon Prozentwerte, die gut sind im Alltag. Das sage ich damit, wenn ich einen Frust bekomme. Eine weitere Nebenwirkung von der Achtsamkeitspraxis, die ist auch offensichtlich. Die Nebenwirkung ist nämlich, dass Achtsamkeit sehr ermüdend sein kann. Insbesondere, wenn viele Eindrücke auf uns einströmen, wenn also viel passiert. Deswegen versuchen wir im Sazen ja auch hier im Session die Einflüsse zu reduzieren. Also Rituale sind immer gleich, verlässlich, Uhrzeit, alles ist immer gleich. Wir tragen bedeckte Kleidung, wir verhalten uns diszipliniert, wir reden nicht, wir reduzieren die äußeren Einflüsse, um dieses Bewusstheitspraxis nicht zu schwer zu machen. Bei meinen Wanderretreats, die ich ja auch anbiete, achtsames und bewusstes Wandern, da versuchen wir ja auch, die Bewusstheit, die Achtsamkeitspraxis beim Wandern umzusetzen. Und ich sage euch, das Begrenzende ist nicht die Kondition oder sowas, sondern was einen nachher erschöpft, ist, wenn man wirklich 6 Stunden bewusst achtsam versucht zu wandern. Nicht Gehzeit, die meine ich nicht. Das sind vielleicht 2,5 Stunden Gehzeit. Es ist die Konzentration. Die ist immer beim Schritt bleiben, Natur angucken, nicht bewerten, nicht hängen bleiben, im Moment bleiben. Das macht einen kaputt. Dann ist man angestrengt. Und da darf man nicht vergessen, auch in der Achtsamkeitspraxis mal eine Pause einzulegen. Diese Pause muss ja nicht völlig ohne Achtsamkeit sein, aber sie kann reduziert sein. Wir brauchen Pausen in der Achtsamkeitspraxis, so wie wir auch den Schlaf brauchen. Zum Beispiel mal ein Krimi lesen, ist vielleicht nicht besonders achtsam, oder irgendeine Fernsehsendung zu gucken, um abzusparen, was ich jetzt Shopping Queen oder sowas. Mal 1,5 Stunden Shopping Queen oder 1 Stunde Shopping Queen gucken. Wenn man das sagt, ich bin jetzt mal 1 Stunde Shopping Queen gucken, 1 Stunde, das ist vielleicht nicht besonders achtsam, aber ich weiß, was ich tue. Okay, warum nicht? Vielleicht, wenn er das entspannt. Also, Botschaft: Wir können nicht ständig achtsam sein. Das geht nicht. Wir brauchen da mal eine Zeit, wo wir das ein bisschen reduzieren. Wenn wir das bewusst machen und sagen, jetzt bin ich mal ein bisschen, dann ist das so. Eine weitere Nebenwirkung von der Achtsamkeitspraxis ist, dass sie unsere Kreativität behindern kann. Also ich beobachte das bei mir regelmäßig. Und zwar dann, wenn ich Teeshows vorbereite. Da gibt es Phasen, wo ich also Vorträge vorbereite. Da gibt es Phasen, wo ich so im kreativen Flow bin, dass ich stundenlang denke und formuliere, ohne dass ich mir irgendwelcher körperlichen Symptome bei mir bewusst bin. Also ich bin dann völlig in dem kreativen Prozess drin und wenn ich dann fertig bin, dann habe ich nachher totale Rückenverspannung oder so. Habe ich nicht gemerkt, weil ich einfach so da drin bin. Andererseits, wenn ich dann mir so eine Uhr stellen würde und alle Stunde aufstehen müsste und 5 Minuten Achtsamkeitspraxis, meinetwegen 5 Minuten Stille und nur wahrnehmen, das würde, manchmal hilft das, manchmal behindert es aber auch. Ich mache das, aber es behindert mich manchmal auch. Dann komme ich nachher nicht mehr in den Flow rein. Also da muss man immer genau gucken, inwieweit man den kreativen Flow unterdrückt. Denn jeder Künstler, und wir sollten nichts tun, ist, wenn wir alle selber nicht auch Künstler wären. Wir alle haben unser kreatives Potenzial und wir alle sind in bestimmten Bereichen sehr kreativ. Und deswegen kennen wir das auch alle. Es gibt so einen kreativen Flow, der wie so eine Droge wirkt und alle störenden Empfindungen auslöscht. Also ganz anders als wieder bei der Meditation. Bei der Meditation versuchen wir ja genau, alles wahrzunehmen. Und wenn es aber der künstlerische Prozess erfordert, dass wir bestimmte Wahrnehmungen ausschalten, weil wir uns ganz doll konzentrieren, dann ist das eben das. Und dann sollten wir nicht mit irgendwelchen Konstrukten der Achtsamkeitspraxis uns sozusagen da behindern. Das heißt nicht, dass man nicht mit Bewusstheit kreativ sein kann. Ich meine nur, es geht immer wieder darum, nicht mit einem abstrakten Konstrukt Achtsamkeitspraxis reingehen und damit was tottrampeln. Das ist eine Nebenwirkung von der Achtsamkeitspraxis, eine unerwünschte. Eine andere ist, und die ist jetzt erstmal, klingt etwas komplizierter, muss man genau hinhören. Und zwar, wenn ich meiner Gefühle als einfach nur Gefühle und meine Wahrnehmung als einfach nur Wahrnehmungen bewusst bin, das ist ja die Achtsamkeitspraxis. Meine Gefühle sind einfach nur Gefühle, die schaue ich mir an. Und meine Wahrnehmungen sind einfach nur Wahrnehmungen. Dann entfernt sich das beobachtende Ego, also der ist ja eine Instanz bei uns, die ja was beobachtet, die entfernt sich von den Impulsen und Gefühlen, die es überwältigen können. Das ist ja eigentlich auch eine erwünschte Wirkung von der Achtsamkeitspraxis, nicht, dass wir nicht ständig diesen Kapriol im Gehirn, diesen ständigen Geblabber, diesen Gefühlsaufwallungen ständig ausgeliefert sind. Das ist ja auch eine große Wirkung der Achtsamkeitspraxis, dass wir uns nicht immer so hilflos unserem allen ausgeliefert sind, sondern sagen können, da ist Ärger. Aber es kann auch zur Trennung von unseren Gedanken und Gefühlen führen. Und das ist eben eine Nebenwirkung. Und zwar eine unerwünschte Nebenwirkung. Ich erinnere mich dann an ein Gespräch, ich habe davon schon mal berichtet, mit einer langjährigen Zen-Schülerin. Die hat dann sich tierisch über eine andere Zen-Schülerin geärgert. Und als ich sie dann genauer nach der Ursache gefragt habe, wir wollten darüber reden, dann sagte sie, dann sie hat sich zwar unheimlich aufgeregt und dann ganz viel erzählt, und dann sage ich, ja, sagte sie dann, ist gar nicht so wichtig. Ich sage, wieso nicht? Nee, das ist gar nicht so wichtig. Dann sage ich, du hast dich doch eben so aufgeregt. Nee, ist nicht so wichtig, weil das bin ja gar nicht ich, der sich der ärgert. Das ist ja nur Ärger. Und das ist natürlich diese Trennung. Ne? Natürlich ärgert, das ist, in Wirklichkeit ärgert sie sich, aber sie trennt sich. Sie sagt, das ist gar nicht. Das ist nicht gemeint mit Bewusstseinspraxis, sondern Bewusstsein, Achtsamkeitspraxis ist, aha, ich ärgere mich, aber ich, da ist was drin, was ich ärgere. Das ist nicht getrennt von mir. Das kann auch noch eine andere Entwicklung haben, muss man auch ein bisschen nachdenken jetzt. Wenn wir uns zu sehr von unseren Wahrnehmungen trennen, also diese Achtsamkeitspraxis kann ja als Nebenwirkung das haben, dann kann das bei uns den Eindruck erwecken, ich bin derjenige, der dafür verantwortlich ist, einen achtsamen Geisteszustand zu erschaffen. Und da sind wir natürlich klar, bin ich dafür verantwortlich. Aber es geht darum, es geht um eine andere Herangehensweise daran. Es geht mir darum, dass wir uns klar machen, zwar bin ich auf einem gewissen Sinne für mich verantwortlich, wie ich in der Situation mich verhalte, wie bewusst ich bin, wie achtsam ich bin. Aber es geht auch eher so dazu sehen, Geisteszustände kommen und gehen. Und wenn ich zu sehr versuche, sie zu kontrollieren, wenn ich mit so einem Kontrolletti rangehe, dann mache ich sie wieder kaputt. Das ist nicht Achtsamkeitspraxis. Achtsamkeitspraxis ist feiner. Es geht nicht darum, zu kontrollieren. Wir dürfen uns nicht so als Eigentümer, ich finde das Wort gar nicht ganz schön, wir dürfen uns nicht als Eigentümer meiner Achtsamkeit empfinden. So dieses, das ist wie dieses Besitzen, ne? Ich bin Eigentümer. Sondern wir müssen das eher erkennen so als eine grundlegende menschliche Fähigkeit. Wir alle sind fähig dazu, achtsam zu sein. Das wisst ihr alle, bewusst zu sein. Wir alle kennen die Situation, wo wir das sind. Und das ist eine allgemeine Fähigkeit und die schätzen wir wert. Wir schätzen es wert, die gibt es und ich kann sie auch. Aber ich bin nicht der Eigentümer. Ich bin nicht derjenige, der sozusagen sich ständig mit so einem inneren Drang daran arbeitet und jetzt muss ich achtsam sein. Das kann eine sehr, sehr anstrengende Last sein. Und das kann uns auf der einen Seite überfordern und kann aber auch andererseits, wenn wir uns dann mal hinkriegen, wenn wir dann eine bestimmte Zeiteinheit ganz bewusst waren, dann kann es auch zu so einem Überblähung von einem selber führen. Oh, wie achtsam ich war. Ne? Das ist mal wieder so, ich war jetzt besonders achtsam. Und auf der anderen Seite, wenn ich es dann nicht geschafft habe, dann habe ich so einen Durchhänger. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe es falsch gemacht. Ich bin schon wieder nicht achtsam gewesen. Dann kann man sich ständig an sich rumkritisieren. Das kann richtig zu einem ausgewachsenen Selbsthass werden. Ich bin nicht fähig zur Achtsamkeit. Das klappt ja sowieso nie. Bei mir wird es sowieso nichts. Oder wenn es mal nicht klappt mit der Achtsamkeit, dann schaue ich nach anderen. Ne? Ich bin zwar achtsam, aber er war nicht achtsam genug. Und wenn er so unachtsam ist, wie kann ich denn dann achtsam sein? Ne? Das ist wieder dieses nach außen spiegeln. Ne? Ja, dem anderen die Schuld zu schieben. Dabei geht es einfach darum, die Achtsamkeitspraxis sozusagen zu erleben als etwas, was mir zufließt, was ich praktizieren kann ohne Druck. Das andere habe ich ja schon erzählt, dieses sich selber aufblähen. Wenn man nun Erfolg hat mit dem Kultivieren seiner Bewusstseinspraxis, seiner Achtsamkeitspraxis, ne? Wenn wir dann stolz sind darauf, wie gut wir unsere Achtsamkeitsregeln umgesetzt haben, dass wir immer schön unsere Gathas, also unsere Sprüche gesagt haben, wenn wir Geschirr abwaschen, dann sagen wir einen bestimmten Gatha, ich wasche jetzt das Geschirr ab mit und denke dabei daran, dass ich Buddhas Hintern abputze oder wenn ich vor der Ampel stehe, dann denke ich daran, Buddhas rote Augen lächeln mich an. Das ist alles gut, sie sind hilfreich, aber wenn ich dann bei jeder Ampel das toll geschafft habe, sage ich super. Am Anfang ist das sehr subtil und dass man darauf so eine, sagen wir, zufrieden damit ist. Aber es geht dann immer weiter und es führt dann eben wieder, wie ich eben schon sagte, zu dieser Trennung von den anderen Menschen. Wir fühlen uns am Anfang, fühlen wir uns kaum ein bisschen erhaben über die anderen, die nicht so achtsam sind, aber es geht dann immer weiter. Dann geht man durch die Gegend und sagt, wenn die nur so intensiv Achtsamkeit üben würden wie ich, dann würden die sich nicht so verhalten und so weiter. Da sind wir trennen wir uns wieder von den anderen, sind eigentlich gar nicht mehr in der Situation, sondern sind wieder in unserer Vorstellungswelt. Wir können dann auch, wenn wir das immer weiter betreiben, können wir dann zu richtigen Achtsamkeitsfachleuten werden und denken, dass wir was Spezielles haben, was wir den anderen beibringen können und so weiter. Stolz und so weiter. Wobei Stolz ist keine Sünde, aber Stolz ist immer eine Trennung. Also ihr dürft stolz sein, aber ihr müsst euch klar machen, wenn ihr auch stolz auf irgendwas seid, seid es ruhig, aber ihr seid damit natürlich bei dem mir, mein, mich. Ihr seid nicht beim Allumfassenden, sondern ihr seid bei euch selber. Bei diesem Kreisen um sich selber. Das ist sowieso dieses, ich bin achtsam. Ich gehe achtsam mit etwas um. Ich bin achtsam da und da gewesen. Das stärkt die Ich-Vorstellung, anstatt sie abzubauen. Ich bin nicht ein Freund von denen, es gibt Zen-Meister, die sprechen davon, es geht darum, das Ich abzuschneiden oder das Ich tot zu machen. Das halte ich für Unsinn. Aber es geht darum, dass wir unser Ich, dieses Ich, mein, mir, mich, nicht ständig im Zentrum unserer Gedanken haben. Dass wir nicht ständig darum kreisen. Darum geht es im Zen. Sondern das Zentrum unseres Denkens weg vom nur von der Ich-Vorstellung. Darum geht es. Und das kann natürlich bei der Achtsamkeitspraxis, ich bin achtsam, ich bin das und das, kann das stärken. Das allerdings gilt es für jede Zen-Technik, für jede Technik im Buddhismus. Immer wenn wir eine Praxis anwenden, Zazen-Meditation oder Bewusstheitspraxis, oder dann merken wir eine Selbstwirksamkeit und es verbessert sich etwas. Wir kommen besser mit dem Alltag zurecht. Und das ist ja auch toll, das ist auch gut so. Und daraus entsteht dann die Vorstellung, ich habe das jetzt geschafft, ich war selbstwirksam. Es ist auf der einen Seite gut, dafür dürfen wir uns auch loben, aber auf der anderen Seite ist es natürlich wieder dieses Ich. Ich bin selbstwirksam, ich habe geholfen, ich bin achtsamer geworden, ich habe besser gesessen, ich habe dies besser gemacht, ich habe die Koans gelöst, ich. Und damit sind wir wieder bei diesem Problem, dass das Ich im Zentrum unserer Bemühungen steht. Es ist ein bisschen trickig. Aber deswegen, gut ist, wenn wir eine andere Vorstellung entwickeln, wenn wir uns immer wieder sagen, das gilt auch für Meditieren. Das finde ich ganz gut beim Meditieren. Das werdet ihr auch von anderen Zen-Meistern hören. Wenn wir meditieren, oder wenn wir Bewusstheits-Achtsamkeitspraxis machen, also wenn wir meditieren, dann sollten wir das unter bestimmten Ideen machen. Und zwar die jeder Mann und jeder Frau innenwohnende Fähigkeit zur Meditation. Also alle Menschen können meditieren. Die Fähigkeit, die hat jeder. Die macht sich jetzt in mir breit. Die durchströmt mich. Aber es ist, alle können meditieren. Das durchströmt mich jetzt, erfüllt mich gerade. Aber es ist eine allgemeine, wie so eine wabernde Fähigkeit, die durch das Universum schwebt und jetzt hat sie mich ergriffen. Und genauso mit der Achtsamkeitspraxis. Die jeder Mann und jede Frau innenwohnende Fähigkeit zur Achtsamkeit macht sich jetzt in mir breit und lässt mich achtsam werden. Unter der Idee. Dann entfernen wir uns etwas von dieser Ich-Vorstellung. Sondern es ist mehr so, wir tauchen in den Strom ein. In den buddhistischen Strom. Wir tauchen in den Strom der Bewusstheitspraxis ein. und sind nicht der Eigentümer, der Macher, der Kontrolleur, der das im Griff hat, der uns im Griff hat, sondern wir lassen uns tragen von der Bewusstseinspraxis, von dem Sazen, was es gibt, was da ist. Es gibt noch eine weitere Nebenwirkung der Achtsamkeitspraxis, und zwar, dass wir uns in jedem Moment übergenau versuchen zu erfassen. Also es sieht dann so aus, zum Beispiel beim Tee trinken: jetzt berührt die Tasse meine Lippen. Also dass wir uns das jedes Mal so klar machen: wenn ich Tee trinke, jetzt berührt die Tasse meine Lippen, jetzt benetzt der Tee meine Lippen, jetzt spüre ich den Tee auf der Zunge, jetzt fließt der Tee den Gaumen herunter, dass man also dadurch die Bewusstheit schult, die Achtsamkeit schult. Das ist eine Methode, aber eine Methode, die auch wieder erschweren kann und schwierig machen kann. Auch Gefühle werden so beobachtet. Bei jedem Gefühl, was während der Meditation kommt, wird dann gefragt: ist das positiv, negativ, erlebe ich das positiv, negativ, neutral? Ist das Ärger, ist das das und das und das? Wir versuchen also angestrengt, alles genau in unserem Bewusstsein wahrzunehmen. Ist Achtsamkeitspraxis, nicht alles genau wahrnehmen. Aber durch dieses sehr feine Zergliedern machen wir es uns schwer. Und das ist auch kann zu einer richtigen Nebenwirkung führen. Wir im Zen halten die Bewusstseinspraxis, die Achtsamkeitspraxis natürlich für sehr wichtig, dieses genau jetzt Dasein. Aber wir sagen, es ist ungeschickt, nicht falsch, aber vielleicht ungeschickt, zu sehr mit dem Geist den Geist kontrollieren zu wollen. Das klappt nicht, sagen wir im Zen. Also wir sagen im Zen, es ist ungeschickt zu sagen, ich bin mir jetzt bewusst, dass ich mir jetzt bewusst bin, dass ich mir jetzt bewusst bin, dass ich, das kann man nämlich immer so weiterführen, nicht? Wenn du wirklich ganz genau feingliederst, anschaust, dann kommst du darauf, ich bin mir bewusst, dass ich bewusst bin, dass ich mir bewusst bin, dass ich mir bewusst bin, das führt zu einem endlosen Prozess, womit wir uns völlig vertüdeln. Deswegen heißt es im Zen, unser eigenes Auge kann sich nicht selber sehen. Das ist so wie der Brillenträger, der seine Brille auf der Stirn hat und sagt, wo ist die Brille? Er kann sie nicht sehen, weil er sie hochgeschoben hat. So können wir mit unserem eigenen Auge uns nicht selber beobachten. Und deswegen kann diese sehr fein gegliederte Selbstbeobachtung, die durch Achtsamkeitspraxis gefördert werden kann oder die hervorrufen kann, die kann uns verwirren. Im Zen machen wir das anders, ein bisschen anders. Wenn wir eine Tasse Tee trinken, dann betrachten wir nicht oder nicht so intensiv, ob der Sinneseindruck nun angenehm, unangenehm oder neutral ist. Also wir analysieren nicht. Wir trinken. Wir denken nicht darüber nach, woher der Tee kommt, wie er geerntet wurde und sowas. Das sind auch andere Übungen, aber die sind jetzt nicht, die stehen beim Zen nicht in Forderung, dass wir uns dann jedes Mal sozusagen eine Kaskade ablaufen lassen, sondern wir tauchen einfach ein in das Tee trinken. Wir sind einfach Tee trinken. Wir halten die Tasse mit beiden Händen, deswegen haben die auch keinen Henkel, sondern wenn man beide Hände benutzen muss. Passen auf, dass der Teegeber den Tee gut einschenkt, das nicht so beikleckert. Tut es hier automatisch, aber ich meine, man passt schon ein bisschen auf. Wir bedanken uns beim Teegeber und trinken Tee. Und wenn wir das immer wieder üben, bei anderen Praxen auch, anderen Tätigkeiten auch, Treppen gehen und so weiter, dann üben wir dieses einfach Dasein, ohne das zu analysieren. Wir sind einfach Treppensteigen. Wir sind einfach Tee trinken. Ich will damit nicht sagen, wir beobachten schon die Aktion unseres Gehirns, unseres Geistes. Wir beobachten schon. Aber wir machen das nicht zum Kern unserer Übung, sondern dieses Beobachten ist einfach, ich beobachte nur. Aber ohne dem Beobachten selber eine große Bedeutung zu geben. Wenn wir meditieren, beobachte ich meine Gedanken. Aha, da ist der Gedanke. Aber das ist mir so einer Aha, das ist der Gedanke. Na gut. Und nicht jetzt gucken, wie ist der Gedanke eigentlich genau? Das ist eine andere Praxis, aber nicht im Sinn. Wir lassen auch von dem Beobachten los, sozusagen. Wir nehmen das Beobachten ernst, aber nicht wichtig. Und wenn wir das tun, dann zeigt sich diese Art von Eintauchen. Möchte ich das für den Begriff Eintauchen ganz schön, weil weil Eintauchen ist, wir trennen uns nicht, wir tauchen ein in dem, was wir tun. Rinzai, unser Gründervater, der sagt dazu, der beschreibt, das ist Eintauchen, so, seid einfach so, wenn ihr geht, geht ihr. Wenn ihr pinkelt, pinkelt ihr. Wenn ihr das und das macht, macht ihr das. Wenn ihr schlafen geht, schlaft ihr. Das klingt jetzt banal, aber ihr wisst, was ich meine. Das mit Bewusstheit tun, aber nicht intensiv analysieren, nicht daraus eine große Geschichte zu machen. Nicht aus der Achtsamkeitspraxis eine große Geschichte zu machen. Und in dem Bild von dem Medikament mit Wirkung und Nebenwirkung zu bleiben. Im Zen halten wir die Achtsamkeitspraxis für ein geschicktes Mittel, sehr geschicktes Mittel, das aber wie jedes Medikament in der richtigen Dosis eingesetzt werden muss, damit die positiven Wirkungen stärker als die unerwünschten Nebenwirkungen sind. Denn manchmal höre ich auch von überzeugten Buddhisten, die den Eindruck erwecken, als wäre ständige Achtsamkeitspraxis, als wäre ständiges Bewusstsein genau im Jetzt, nur im Jetzt, als wenn das schon Erleuchtung wäre. Dem ist auch nicht so. Eher ist es so, dass ein erleuchtetes Bewusstsein hat es leichter, achtsam zu sein. Wenn auch jemand Erleuchteter das nicht ständig und in jeder Situation kann. Aber lasst uns jetzt nicht zu viel von Erleuchtung reden. Das führt sowieso nur zu irgendwelchen Fantasien oder Projektionen und Fixierungen und sowas. Das ist Erleuchtung, das nicht. Ich wollte mir nur sagen, also Bewusstheitspraxis, genau nur jetzt sein. Alleine ist es nicht. Wir müssen uns natürlich noch ein bisschen mit dem Koan beschäftigen. Da gibt es ja auch noch einen zweiten Teil. Und im zweiten Teil sagt Baso, nicht Geist, nicht Buddha. Ne, auf die Frage, was ist Buddha? Was ist die Essenz? Was ist die wichtigste zentrale Lehre im Buddhismus? Das ist ja die Frage. Und da sagt er, nicht Geist, nicht Buddha. Was meint er damit? Damit ist, wie bei jedem typischen Zen-Lehrer natürlich gemeint, frei von Vorstellung, mach die frei von Vorstellung. Ne? Also, genau dieser Geist ist Buddha, ist es alleine eben auch nicht. Das ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was ich eben gesagt habe. Ist wichtig, genau dieser Geist ist Buddha, ist wichtig. Aber lasst auch davon los. Das will er damit sagen. Und er spielt natürlich, und das ist noch eine andere Facette in diesem Koran, er spielt natürlich auf die Erfahrung der Leerheit ein. Dieses wirklich gar nichts da ist. Dieses Erfahren, was man bei der Meditation haben kann, zeitweise, die Gedanken sind wirklich so im Hintergrund, dass da eigentlich nichts ist. Es sind zwar Gedanken, aber die sind so unbedeutend, dass sie eigentlich uns nicht betreffen. Das ist auch damit gemeint, nicht Geist, nicht Buddha. Aber auch diese Leerheit hat natürlich wieder ihre eigene Tücken. Und den Zustand der Leerheit dürfen wir nicht überbewerten. Auch das wieder nicht. Das ist nämlich eine typische Zen-Krankheit. Krankheit des Fallens ins Nichts. Dass wir uns in dieser Leerheit wohlfühlen. Auch Laienschüler wie wir alle hier, die nicht in einem Kloster leben, können davon befallen werden. Von dieser Krankheit der Leerheit. Zum Beispiel, wenn wir empfinden, das wahre Leben findet nur auf dem Sitzkissen statt. Hab ich schon mal gehört. Das ist das wahre Leben, hier, wenn ich sitze. Wir können uns dann so auf so ein virtuelles Kloster zurückziehen und ein Kokon losweben und dann da als wissender Buddhist die Wirren der Welt verfolgen, ist ja alles nicht so wichtig, alles ohne Bedeutung. Kommen und gehen, Vergänglichkeit, was betrifft mich das alles? Und dagegen hilft dann wieder die Praxis der Achtsamkeit, der Bewusstheit. Das ist ein gutes Hilfsmittel gegen die Nebenwirkung dieser Leerheitskrankheit, der Leerheitskrankheit. Denn wenn wir die Bewusstheitspraxis, die Achtsamkeitspraxis ganz ernst nehmen, dann müssen wir immer auch einen Panoramablick haben. Weil wir sind ja im Moment bewusst. Dann müssen wir immer auch schauen, dass wir nicht nur für uns üben, sondern wir nehmen wahr, was um uns herum passiert. Der vietnamesische Zen-Meister Thich Nhat Hanh, der hat das engagierten Buddhismus genannt. Denn wenn wir wirklich Achtsamkeit im Augenblick, hier und jetzt üben, genau in diesem Augenblick, was ist genau jetzt? Wenn wir das üben und das andere völlig ausschalten, dass wenn wir mitkriegen, dass jemand massiv gegen die fünf Silas verstößt und wir sagen, ja, ich bin jetzt ganz hier im Augenblick, ganz hier, das betrifft mich das, wenn der das da macht, dahin. Dann sind wir natürlich nicht bewusst. Dann nehmen wir ja nur einen kleinen Ausschnitt wahr. Und deswegen heißt es ja auch im Metta-Sutra, und das sollen auch meine letzten Worte sein, im Metta-Sutra heißt es, wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einzig Kind beschützt. Wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einzig Kind beschützt und behütet. So möge man für alle Wesen und die ganze Welt ein unbegrenzt gütiges Gemüt erwecken. Das ist eine wichtige Basis unserer Zen-Übung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.